Manchmal läuft meine Gedankendrasine heiß beim alten Was-wäre-wenn-Spiel. Was wäre, wenn die AfD an die Macht käme und populistisch autoritär regieren würde? Könnten sie mit formal legalen Mitteln Rechtsstaat und Demokratie untergraben oder reichen sogar schon 30%, um zu blockieren und zu verhindern? Mit all diesen Fragen beschäftigt sich das Thüringen-Projekt vom Verfassungsblock. Der Verfassungsblock, das sind Juristinnen und Juristen, die sich offensichtlich Sorgen um den Rechtsstaat und die Demokratie machen. Und ein sich Sorgenmacher ist Maximilian Steinbeiß. Hallo, Herr Steinbeiß.
Ja, hallo.
Sie sagen, das Szenario einer autoritär-populistischen Machtergreifung ist in Deutschland und insbesondere in Thüringen erschreckend real geworden und steht im krassen Kontrast zu dem Mangel an Wissen und Problembewusstsein darüber. Meinen Sie damit, dass wir naiv ins Verderben schlendern?
Nö, es ist, glaube ich, generell so, dass man auf der einen Seite viel zu viel Vertrauen in das Recht und in die Institutionen hat, dass die uns vor den Gefahren, die da auf uns zukommen, schon beschützen werden und auf der anderen Seite darüber aber viel zu wenig Wissen existiert, was denn bestimmte Akteure eigentlich mit den Möglichkeiten, die das Recht und die Institutionen der Verfassung ihnen hinstellen, unter bestimmten Rahmenbedingungen dann so anstellen könnten und wie sie die missbrauchen könnten. Und da setzt unser Projekt an, dass wir da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen wollen, ein bisschen Aufklärung betreiben wollen und auch einfach Wissen darüber generieren wollen, was da passieren kann und was man gegebenenfalls dann mit welchen Mitteln und zu welchem Preis dann dagegen auch unternehmen könnte.
Ist es wirklich so, dass eine autoritär-populistische Partei Demokratie, Rechtsstaat und auch Menschenrechte in Thüringen aus den Angeln heben kann? Da wird mir Angst und Bange.
Ja, ich meine, wenn wir uns mal ein bisschen in der Welt umgucken oder auch nur in Europa umgucken, dann sehen wir dafür genügend Anschauungsmaterial. Also wir vom Verfassungsblock haben seit 14 Jahren zum Beispiel uns genau angeschaut oder viele Texte dazu veröffentlicht, was in Ungarn passiert ist seit 2010. Und Ungarn ist so ein bisschen das schlagendste Beispiel, wie ohne dass da ein Staatsstreich passiert und ohne dass da irgendwie Panzer aufrollen oder politische Gegner verhaftet werden, ein autoritäres Regime errichtet werden kann, wo kaum noch eine Aussicht besteht, das mit demokratischem, auf demokratischem Wege jemals wieder loswerden zu können. Und wenn man das sieht und sich auch ein bisschen klar macht, wie sowas dann möglich war und wie sowas vonstatten gegangen ist, dann stellt sich sehr schnell die Frage, ob und in welchem Umfang so eine entsprechende Strategie auch in Deutschland aufgehen könnte. Und die Antwort auf diese Frage findet man dann raus, wenn man sich mit diesen Möglichkeiten beschäftigt und dann eben sieht, dass es da auch an Anknüpfungspunkten und an Verwundbarkeiten kein Mangel besteht.
Habe ich Sie richtig verstanden, dass es ja einen Unterschied zwischen einem offenen Rechtsextremismus und einem autoritären Populismus gibt und dass dieser autoritäre Populismus so ganz legal agieren würde und im Grunde so wie ein schleichendes Gift für die Demokratie wirken würde?
Also so klar ist der Unterschied nicht. Also ich glaube, das geht total ineinander über. Es ist im Gegenteil so, dass anders als vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten auch der offene Rechtsextremismus immer mehr erkennt, wie attraktiv eigentlich diese Strategie des autoritären Populismus ist, sich nicht hinzustellen und zu sagen, wir wollen jetzt eine Revolution machen und die Institutionen der demokratischen Verfassung alle aus dem Fenster schmeißen, sondern vielmehr sozusagen diese Institutionen als Deckung zu missbrauchen, um in dieser Deckung dann das gleiche Ziel zu errichten, nämlich ein autoritäres Regime.
Sind denn die Institutionen in Thüringen, wenn wir mal dabei bleiben beim Thüringen-Projekt, sind die denn sturmfest gegen diese Form von Angriff?
Also ich glaube, man kann so von vornherein nie davon ausgehen, dass irgendeine Verfassung so wasserdicht gebaut ist, dass sie gegen jede Art von Szenario sturmfest ist. Also ich glaube, diese Erwartung, die kann man sich von vornherein mal abschminken. Es geht mehr darum, dass es sozusagen mehr oder weniger verwundbare Institutionen und Verfassungsordnungen gibt und dass man an bestimmten Stellen identifizieren kann, dass es da eben Verwundbarkeiten gibt, die vielleicht nicht sein müssten und gegen die man noch was machen könnte, um etwas weniger anfällig zu sein. Aber die Erwartung zu haben, dass tatsächlich die perfekte Verfassung bauen könnte und dann braucht man sich nie wieder um irgendwas kümmern, weil dann schützt einen diese Verfassung vor allem, was da passiert. Diese Erwartung wäre von vornherein.
Ist es so ein deutscher Reflex, dass das Böse, Schlimme, Schlechte und das Gefährliche vom Staat verhindert werden soll? Also der Vati soll das bitte wegmachen, so eine Art Casco-Mentalität, die da oben und der Staat muss es klären?
Ja, so ein bisschen glaube ich schon, das kann man schon sehen. Also insbesondere das Recht muss es klären, also dass man halt immer auf rechtliche Verfahren, auf rechtliche Institutionen setzt, dass so ein bisschen der Versuchung erliegt, diese Verantwortung dafür, dass diese Dinge nicht eintreten, an diese Institutionen auszulagern und sich dann entsprechend dann sozusagen in Ruhe um seinen Geschäften nachgehen zu können. Das glaube ich, kann man schon so sagen, das ist so ein bisschen der deutsche Eigenheit dieser Versuchung, zu schnell nachzugeben.
Das heißt, diese Verbotsreflexe, dass das Böse muss weg und verboten werden, ist nicht zielführend?
Also ich würde das gar nicht ausschließen. Ich glaube, es gibt gute Gründe, auch unter bestimmten Bedingungen auch mit Verboten zu arbeiten und mit Repression und Prävention das auch im Instrumentenkasten zu haben. Das, glaube ich, kann man nicht gegeneinander ausspielen. Ich glaube nur, dass es nicht reicht. Es reicht nicht zu sagen, wenn da was passiert, dann muss sozusagen die Polizei gerufen werden, sondern was auf jeden Fall zusätzlich notwendig ist, ist, dass man also neben der Repression und der Prävention auch die Antizipation hat. Also, dass man sozusagen vorwegnimmt, was könnte da passieren und sich darauf einstellt. Und das hängt dann für jede Person, für jeden Akteur in seiner Lebenswirklichkeit, in seinem Beruf dann ab, was daraus dann folgt. Also das sind ganz unterschiedliche Antworten darauf, ob man jetzt ein Beamter in der Kommunalverwaltung ist oder ein Lehrer an der Schule oder ein ganz normaler Bürger, der zur Wahlurne geht. Ne? Und je nachdem, daraus leiten sich dann verschiedene Schlussfolgerungen ab, aber die Voraussetzung dafür ist, dass man sich überhaupt erstmal klar geworden ist, was kommt da eigentlich auf uns zu.
Was könnte denn auf uns zukommen, wenn tatsächlich eine Regierungsbeteiligung der AfD wäre, oder über diese 30% Sperrminorität müssen wir auch nochmal reden, aber was wäre denn das Worst-Case-Szenario, könnten denn die Angriffe auf Demokratie und Rechtsstaat sein, ganz konkret?
Also ich glaube, vom Worst-Case-Szenario auszugehen, hieße ja, dass man tatsächlich sagt, so eine gesamte Regierung, absolute Mehrheit im Landtag und so. Und dann ist natürlich wahnsinnig viel möglich, aber ich glaube, es lohnt sich auch schon viel früher anzusetzen. Wir haben ja auch die Sperrminorität erwähnt. Also sozusagen noch lange bevor es überhaupt zu einer Regierungsbeteiligung geht, fängt die autoritär-politische Strategie schon an zu wirken. Also zum Beispiel daran, dass man bestimmte Schwellen im Landtag überschreitet, also zum Beispiel ein Drittel dann, mit der dann bestimmte Minderheitenrechte einhergehen. Und diese Minderheitenrechte, die kann man dann missbrauchen, um dafür zu sorgen, dass die Erzählung, die man die ganze Zeit vor sich herträgt, nämlich dass das System nicht funktioniert, dass die Eliten korrupt sind, dass das wahre Volk sozusagen von den Leuten, die es regieren, verraten wird, dass diese Erzählung so zu stimmen scheint. Also dass man dadurch, dass man dann eben diese Möglichkeiten, diese Sperrminorität zum Beispiel dadurch einsetzt, bestimmte Entscheidungen zu verhindern, um dann sagen zu können, guck mal her, dieses System kriegt nicht mal gebacken, keine Ahnung, VerfassungsrichterInnen zu wählen. Da sieht man mal, wie kaputt das alles ist und so kann man so diese Schleife schließen, dass man auf der einen Seite immer behauptet, dass das System sozusagen zu Lasten der Leute, zu Lasten des wahren Volkes irgendwie eingestellt ist und auf der anderen Seite immer selber dafür zu sorgen, dass man den Anschein dafür setzt, dass es tatsächlich auch was dran ist an dieser Erzählung. Und wenn sich diese Schleife mal schließt, dann wirkt die permanent sozusagen zugunsten dieser autoritär-populistischen Strategie. Und diese Schleife zu durchbrechen, das ist das, worum es hier geht.
Wie sehen denn die konkreten Handlungsempfehlungen an den Gesetzgeber aus? Sie sagen, da müsste was geändert werden. Ich weiß nicht, ob die Zeit jetzt schon zu knapp ist. Haben wir den Rubikon schon überschritten?
Also ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass man den Rubikon überschritten hat, weil es, wie gesagt, ja nur zum Teil davon abhängt, was jetzt der Gesetzgeber macht. Ich glaube, mindestens genauso wichtig ist, dass es mit einer Zivilgesellschaft, aber auch mit den Menschen in den staatlichen Organisationen, in der Verwaltung, in der Polizei, in der Justiz, dass die gut vorbereitet sind. Und daran kann man arbeiten und daran sollte man arbeiten und das tun wir ja auch. Das ist auch eben ein ganz zentrales Ziel unseres Thüringen-Projekts. Wir haben Empfehlungen an den Gesetzgeber jetzt ausgearbeitet haben. Da haben wir ein Policy Paper im April vorgelegt, bezogen auf Thüringen. Da sind ein paar Punkte drin, wo wir sagen würden, da könnte und sollte man noch was machen. Das ist natürlich jetzt mitten im Wahlkampf sehr schwer oder auch jetzt Stand Juni eigentlich nicht mehr wirklich realistisch, dass da tatsächlich noch was passiert. Aber es wird auch nicht veraltet sein. Also auch nach der Wahl wird die Notwendigkeit weiter bestehen, da was zu machen. Da geht es um so Punkte wie zum Beispiel die Verfassungsrichterwahl für die Landesverfassungsgerichte, die Spitzen von Polizei und Verfassungsschutz, die Möglichkeit, Medienstaatsverträge zu kündigen. Und so, das sind einzelne ganz bestimmte Fälle. Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist auch die Möglichkeit von sogenannten konsultativen Volksbefragungen. Das klingt, das ist so was Viktor Orban in Ungarn die ganze Zeit macht, dass er so Fragen formuliert an sein Volk. Die sind sehr suggestiv formuliert, sodass eigentlich schon klar ist, wie die Antwort ausfallen soll. Und dann kann man immer sagen, ja, das Volk will halt, also 99% des Volkes wollen dieses oder jenes, und damit kann man dann einstellen, Oder das kann man dann als Mittel einsetzen gegen seinen politischen Gegner. Und das Ganze auch so mit dem Anschein verkleiden, als würde sich dabei um direkte Demokratie handeln. Stimmt aber gar nicht. Das ist das Gegenteil von direkter Demokratie. Das ist ein Mittel der Regierung gegenüber dem Volk und nicht ein Mittel des Volkes gegenüber der Regierung. Und damit kann man irre viel Missbrauch treiben. Und das wäre auf jeden Fall ein Punkt, den wir nicht nur in Thüringen empfehlen würden, so weit wie möglich auszuschließen, diese konservativen Volksbefragungen.
Wie ginge das?
Das ginge dadurch, dass man zum Beispiel in der Landesverfassung, also wenn wir jetzt über Thüringen reden, da ist in der Landesverfassung drin, dass es halt Volksbegehren und Volksentscheide gibt. Und ansonsten ist es jedenfalls nicht ausgeschlossen, dass es sowas auch wie diese Volksbefragungen geben kann. Und wenn man das zum Beispiel in der Verfassung dann klarstellen würde, dass die Volksbefragung da nicht mit umfasst ist, dann wäre auf dieser Flasche ein Korken drauf.
Sie haben also ein sogenanntes Volkskanzler-Szenario entworfen und da geht es ja auch um die Kündigung von Medienstaatsverträgen. Das könnte dann ein Ministerpräsident einer autoritär-populistischen Regierung einfach so machen, ohne das Parlament zu konsultieren. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also das Volkskanzler-Szenario ist ein bisschen was anderes. Da geht es um die Bundesebene. Bei diesen Medienstaatsverträgen geht es um die Landesebene. Das ist tatsächlich so, dass also auch jetzt speziell Thüringen, dass da das Recht des Ministerpräsidenten ist, als Vertreter des Landes oder des Freistaats Thüringen Staatsverträge abzuschließen und auch zu kündigen. Und in der Verfassung steht drin, dass beim Abschluss von Staatsverträgen muss der Landtag zustimmen. Aber was die Kündigung betrifft, muss da niemand zustimmen. Da muss noch nicht mal das Kabinett zustimmen. Das kann der Ministerpräsident aus eigener Macht mit einem Federstrich einfach tun. Und das hat Herr Höcke ja auch schon angekündigt, dass genau das sein würde, was er sofort machen würde, sollte er jemals Ministerpräsident werden. Also das ist ein sehr reales und spezifisches Thema, das wir hier haben.
Ja, das macht der Höcke dann, hat er selbst gesagt, sich in der dritten Person. Nennen wir es mal Landesvater-Szenario. Das heißt, die Macht eines Ministerpräsidenten, die müsste eingeschränkt werden und zumindest, Sie sagen, eine legislative Rückbindung. Also kurz gesagt, das Parlament soll gefragt werden, es soll eine Debatte geben in der Öffentlichkeit darüber.
Genau, also in dem Fall geht es darum, dass überhaupt wenigstens das nicht mit einem Federstrich passieren kann. Das ist jedenfalls, also ich meine, wenn der da Ministerpräsident werden sollte, dann hat er im Zweifel ja dann auch eine Mehrheit im Landtag, die dann da auch zustimmen würde. Das heißt, es geht noch gar nicht unbedingt darum, irgendwas zu verhindern, sondern überhaupt erstmal Transparenz herzustellen. Dass das etwas ist, wo eine Landtagsdebatte öffentlich geführt werden kann, wo die Opposition sich dazu auch mal zu Wort melden kann und wo zumindest die Regierung diesen Akt, den sie da vollzieht, erstmal öffentlich vertreten muss. Das ist jetzt sozusagen so eine Art Minimum, dass man wenigstens das mal herbeiführt. Und dafür, glaube ich, würde sehr, sehr viel sprechen in diesem Kontext, dass so eine grundlegende Entscheidung wie den Abschied aus so einem Medienstaatsvertrag, was ja die Grundlage des ganzen Medienrechts ist für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass das nicht etwas ist, was die Regierung oder sogar die Spitze der Regierung, also der Ministerpräsident, selber machen kann, sondern was irgendwie auch parlamentarisch stattfinden muss. Das ist auch demokratietheoretisch, glaube ich, wäre das eine sehr sinnvolle Sache.
Und die Staatsferne spielt da sicher auch noch eine Rolle, oder?
Die Staatsferne spielt immer eine Rolle im öffentlichen rechtlichen Rundfunk. Und die ist ja, soweit sie funktioniert, dann eben in diesen Staatsverträgen ja dann auch geregelt. Das ist ja der Ort, an dem die Regelungen stattfinden, die sicherstellen sollen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk von dem direkten Einfluss der Regierung abgeschirmt ist. Und das wäre dann auch die Folge. Also dann könnte, also wenn Thüringen zum Beispiel jetzt aus den ARD, ZDF und NDR-Staatsverträgen aussteigen würde und vielleicht aus dem Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag, dann können sie entsprechend diese Lücke dann nach eigenem Gusto füllen und dann selber einen eigenen Thüringen-Rundfunk aufbauen, während dabei natürlich auch an den Rundfunkverfassungsrecht, an die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts erstmal so gebunden. Aber das müsste dann auch mal eingeklagt werden. Das dauert dann Jahre und in dieser Zeit könnten sie vollendete Tatsachen schaffen. Nach dem Playbook von Viktor Orban in Ungarn.
Ihre Kollegin hat mal gesagt, Recht wirkt verzögert auf die Wirklichkeit. Das ist so ein Bild, was ich mir vorstellen kann. Da kommt mir wieder das Bild von dem Gift. Das heißt, wenn Recht missbraucht oder geändert wird, dann wirkt das nicht sofort, sondern das ist so ein schleichender Prozess. Also nicht so eine 33er Machtübernahme, sondern das fühlt man, wird so warm gekocht, oder?
Ja, also der Zeitfaktor, also es kann schon auch sehr schnell gehen. Also es ist gar nicht unbedingt so. Also wenn man sich zum Beispiel Polen anschaut, das war 2015, das hat Wochen gedauert, dann hatten die das polnische Verfassungsgericht geschlachtet. Ne? Also es ist nicht so, dass man sagt, da ist irgendwie so ein, diese Verfahren dauern dann lang, sondern diese Institutionenmissbrauch ist durchaus auch etwas, was in sehr kurzen Zeiträumen seine Wirkung entfalten kann. Es ist eher umgekehrt so, dass wenn man dann dagegen zum Beispiel klagt, gegen bestimmte Übergriffe der Regierung, das dauert dann lang. Also wenn man vor die Verwaltungsgerichte zieht und sich dann durch die Instanzen hochklagen muss, bis man dann mal ein rechtskräftiges Urteil hat, wenn zum Beispiel mit irgendwelchen beim Gesetzesvollzug irgendwie da nicht mehr so drauf geachtet wird, sagen wir mal im Ausländerrecht oder im Versammlungsrecht. Das sind dann Dinge, die lange dauern. Also im Gegenteil, sozusagen, sich dagegen mit rechtlichen Mitteln dagegen zu wehren, dass die Regierung über die Stränge schlägt. Das sind Dinge, die oft sehr lange dauern und wo dann Zwischenräume entstehen, zeitliche, in denen polnische Tatsachen geschaffen werden können.
Meine klischeehafte Vorstellung von Juristinnen und Juristen ist ja eigentlich, dass sie sich ums Recht kümmern, es interpretieren, auslegen, beraten, Rechtswissenschaft halt. Sie kommen jetzt so mit Ihrem Verfassungsblock ein bisschen in die Rolle von Aktivistinnen und Aktivisten, weil sie sich Sorgen machen. Andererseits gibt es ja auch, wie Sie beschrieben haben, in Israel Beispiele, dass auch Juristinnen und Juristen Staatsbürger sind. Das heißt dann irgendwann, die Alarmglocken da auch läuten bei Ihnen und Sie aktivistisch werden. Verstehe ich das richtig?
Also das wird, also dieser Begriff mit dem Aktivismus ist, glaube ich, ein zweischneidiger hier. Mhm. Also, normalerweise ist damit gemeint, dass man bestimmte Politikziele hat und sich dafür halt dann einsetzt und sagt, wir wollen irgendwie erreichen, keine Ahnung, mehr Steuern oder weniger Steuern.
Also erstmal positiv besetzt.
Ja, oder jedenfalls, dass es erstmal um politische Präferenzen geht, für die man dann kämpft. Und für die man versucht, sozusagen die Öffentlichkeit zu mobilisieren. So, das ist Aktivismus. Worum es uns geht, ist nicht uns für bestimmte politische Ziele aktiv zu engagieren, sondern für die Möglichkeit aktiv zu engagieren, dass man überhaupt sich für politische Ziele engagieren kann. Ne? Also dass es überhaupt politische Vielfalt geben kann. Dass es eben gerade nicht so ist, dass autoritär einem vor die Nase gesetzt wird, was jetzt irgendwie gut und richtig ist und was alle machen müssen, sondern dass darüber eine Auseinandersetzung stattfinden kann. Und sich dafür einzusetzen und dafür sozusagen Aktivist zu sein, ist von einer anderen Qualität, als einfach nur für bestimmte politische Ziele zu kämpfen. Und das ist der Unterschied, den muss man klar halten. Das ist das, was in Israel passiert ist. Da ging es eben nicht darum, dass sie gesagt haben, also wir sind jetzt irgendwie für die Interessen der Richter und gegen die Interessen der anderen oder so, sondern die haben gesagt, hier geht es um den Rechtsstaat, hier geht es um die Bedingungen der Möglichkeit, um überhaupt für irgendwelche Interessen kämpfen zu können im Konflikt und zu verhindern, dass wir in einem autoritären Regime landen.
Und dennoch haben die Juristen in Israel, und dennoch haben die Juristinnen und Juristen in Israel viele Menschen mobilisiert, habe ich das richtig beobachtet?
Genau, weil eben es ihnen gelungen ist, klar zu machen, es geht hier nicht nur darum, die Interessen von den Richtern zu schützen. In Polen war es ein bisschen so, dass es viel schwieriger war, weil viele Leute in Polen, die es dann der Justiz und dem Verfassungsgericht da an den Kragen ging, das Gefühl hatten, naja, das sind irgendwelche Richter halt, die klar kämpfen die jetzt dafür, dass es ihnen nicht an den Kragen geht, aber das ist irgendwie deren Problem. Und die meisten Leute waren gar nicht erreichbar für die Botschaft, dass es eben gerade nicht darum geht, dass bestimmte Leute für ihre bestimmten Interessen kämpfen, sondern dass es für das allgemeine Interesse geht, den Rechtsstaat zu bewahren und damit überhaupt für seine Interessen kämpfen zu können, überhaupt demokratische Politik machen zu können. Und diesen Unterschied klar zu kriegen, das war der Unterschied zwischen dem, wie es in Polen gelaufen ist, wo es zwar Proteste gab, aber die waren halt klein und haben nichts bewirkt, und dem, wie es in Israel gelaufen ist, wo Hunderttausende über viele Monate hartnäckig auf der Straße waren und gesagt haben, das lassen wir nicht mit uns machen. Und deshalb waren eben nicht nur die Richter und ihre Freunde und ihre Interessenvertreter und so, sondern das war die gesamte Öffentlichkeit. Mhm. Diesen Unterschied, den muss man sich klar machen, und dafür ist Israel ein super Beispiel.
Nun wollen Sie nicht aus Berlin beobachten und uns gute Tipps aus der Hauptstadt geben, sondern Sie wollen und tun es ja auch in Thüringen auch in die Fläche gehen. Wie sind da Ihre Erfahrungen auch ganz emotional und wie was ist Ihnen begegnet hier in Thüringen?
Also wir haben viele, viele Gespräche jetzt geführt in Thüringen, teilweise mit in der Politik, in der Verwaltung, in der Justiz, in der Zivilgesellschaft. Und das ist eine sehr bewegende Erfahrung auch, also gerade auf der emotionalen Ebene. Also wir sind ja ein Team von MitarbeiterInnen, die diese Gespräche geführt haben und die jetzt auch Veranstaltungen machen und Workshops machen. Und wir begegnen da vielen Leuten und wir begegnen vor allem auch sehr vielen sehr, sehr tapferen Leuten und sehr Leuten, die bei uns wirklich einen tiefen, tiefen Eindruck hinterlassen. Es macht eben tatsächlich einen riesen Unterschied aus, ob man eben hier von Berlin einfach mal abstrakt irgendwelche Konstellationen studiert oder Gesetze liest oder juristische Literatur dazu konsumiert oder ob man im Gespräch mit den Leuten, auf die es tatsächlich ankommt, aber auf die diese Sachen auch ganz unmittelbar zukommen, diese Perspektive auf diese Szenarien dann entwickelt. Und das ist das, was wir versucht haben zu tun. Und da sind wir auch sehr froh darüber, dass wir diesen Weg gewählt haben. Und ein Teil unseres Teams kommt auch aus Thüringen, also die wissen das auch aus erster Hand, worum es da geht und was auf sie zukommt. Und die reden da in der ersten Person und nicht in der dritten Person über diese ganzen Sachen. Und all das führt dazu, dass wir sehr froh sind, dass wir das Ganze eben tatsächlich als Thüringen-Projekt gebaut haben und nicht als Berlin-Projekt über Thüringen.
Mhm. Sind Sie auch mit dem Vorwurf der Panikmache konfrontiert worden, dass Sie sagen, oh, die reden uns jetzt hier ein schlimmes Szenario herbei und schaden dem Image von Thüringen?
Gar nicht so sehr, also das muss ich sagen. Diesem Einwand sind wir höchstens punktuell mal hier und da begegnet. Was wir mehr hören, und das verstehe ich auch, ist die Sorge, dass wir sozusagen der AfD so eine Art Playbook schreiben. Das so, ihr entwickelt da diese Szenarien, das ist doch super für die, können die dann das direkt nehmen. Das, also zu der ich diese Sorge verstehe, glaube ich nicht, dass das ist, was passieren wird. Erstens, weil das sowieso das Kennzeichen der autoritären Populisten ist, dass die diesen instrumentellen Blick auf die Verfassung und auf die Institutionen ohnehin schon haben. Also wenn es jemand gibt, der sich diese Art von Überlegungen gibt, wie kann man sozusagen bestimmte Dinge da missbrauchen, ohnehin schon gemacht hat, dann ist es eh die AfD. Und auf der anderen Seite, glaube ich, sind die Leute, die da einen Aufklärungsbedarf haben, damit die besser wissen, wie sie sich dagegen wappnen können. Und dazu kommt, dass wir eben, das geht ja eben auch nicht nur darum, dass man da irgendwelche hypothetischen Szenarien entwickelt, sondern man kann das Zeug ja alles sehen. Oder vieles davon ist in Polen, ist in Ungarn, ist in der Türkei, ist in den USA, ist in Russland ja schon längst Wirklichkeit. Und wir können auch sehen, wie sehr die autoritären Populisten in den verschiedenen Ländern voneinander lernen und das voneinander studieren, was da erfolgreich ist und was nicht.
Wie könnte denn die Form der Ansprache sein für Leute, die zweifeln, die vielleicht aus Trotz, aus Frust und aus einem so irrationalen Gefühl von Herabsetzung AfD wählen oder sagen, mit der Demokratie funktioniert da eh nicht, probieren wir mal was anderes?
Also wir sind keine Parteienforscher. Also da verlasse ich so ein bisschen auch das, wo unsere Expertise liegt, wenn ich dazu zu viel sage. Ich glaube schon, dass es sich einfach lohnt, sich mit dieser Strategie als solcher zu beschäftigen und eben zu erkennen, dass es einen Unterschied gibt, ob man jetzt einfach ein Konservativer ist und sagt, ich will jetzt da irgendwie bestimmte Dinge, für das die Linken oder die Grünen oder die Liberalen, was denen lieb und teuer ist, das geht mir irgendwie zu weit. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese Strategie des Verfassungsmissbrauchs zu verfolgen. Dass man sagt, ich nehme alles, was ich an Rechten und Möglichkeiten und Zuständigkeiten und Macht bekomme, um es einzusetzen dafür, dass ich, wenn ich an die Macht komme, sie nie wieder hergeben muss. Diesen Unterschied klar zu kriegen. Und damit auch zu sagen, sozusagen, das eine ist eine ganz normale Teilhabe an einem pluralistischen politischen Prozess, der natürlich auch konservativ sein kann. Und das andere ist die Beendigung dieses pluralistischen politischen Prozesses und die Errichtung eines autoritären Regimes. Da gibt es Leute, die sagen, ja, ich will halt ein autoritäres Regime. Da hat sich dann ausdiskutiert. Und dann gibt es halt Leute, die sagen, also wenn ich nur wüsste, dass, also wenn mir nur jemand sagen würde, dass es darauf rausläuft, dann würde ich mir das auch anders überlegen. Und diesen Leuten lohnt es sich weiter zu reden.
Mhm. Kommen wir mal zu diesem Verfassungsmissbrauch. Abschließend, habe ich richtig verstanden, dass die Schwächung der demokratischen Institutionen und sogar deren Abschaffung möglicherweise ohne einen Grundgesetzverstoß oder ohne einen Verfassungsverstoß, ob auf Land-, Länderebene, auf Bundesebene möglich ist, also mit ganz legalen Mitteln?
Auf Landesebene ist es sehr viel schwieriger, dadurch, dass das meiste von den Rechtsnormen, die in diesem Land dann gelten, ja dann eigentlich Bundesrecht ist oder sogar Europarecht. Das heißt, auf der Gesetzgebungsebene, da kann so ein Land gar nicht so viel aus eigener Kraft machen. Aber auf der Gesetzesumsetzungsebene, da kann ein Land dafür umso mehr machen. Also in der Verwaltung, Polizei, Schulen, Universitäten, so Sachen. Es geht jetzt nicht so sehr darum, dass man sozusagen einen Punkt markiert, wo dann tatsächlich so eine Art Staatsstreich stattfindet und wo dann die Verfassung außer Kraft gesetzt wird, so wie in den 30er Jahren. Auch selbst wenn dann diese, zumindest scheinbar, diese Außerkraftsetzung der Verfassung legal passiert. So, das ist, glaube ich, gar nicht das Szenario, das hier jetzt so im Vordergrund steht, sondern es geht tatsächlich mehr um so einen Prozess, wo tatsächlich die Institutionen der demokratischen Verfassung halt immer weniger wert sind und wo man am Ende irgendwie rauskommt in einem autoritären Regime, aber gar nicht so den Finger auf den Punkt legen kann, wann das genau jetzt passiert ist. So wie es eben in Ungarn der Fall gewesen ist. Oder auch in Russland. Das ist nicht so, dass da den einen Tag gab, wo irgendwie der Putsch passiert ist, sondern plötzlich wacht man auf in einem Land, das nicht mehr demokratisch ist. Und man kann dann schon so sehen, wie das so gekommen ist. Aber das ist halt durch so einen inkrementellen und stückweisen Prozess des Verfassungsmissbrauchs und der Ausweitung der Möglichkeiten der Regierung zulasten des Rechtsstaats.
Und das ist ein schleichender Prozess und es steht einiges auf dem Spiel. Landtagswahlen stehen an. Wir werden darüber diskutieren, auch mit Ihnen am Sonntag, den 23.06. 11.15 Uhr im Zughafen. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Reise nach Erfurt und freue mich auf die Diskussion mit Ihnen. Ihnen einen schönen Tag. Alles Gute für Ihre Arbeit.
Ja, vielen Dank.